Da. Das war Alter Ego, Welcome to Germany. Ihr hört Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Am Mikrofon der Gabriel und der Benny. Herzlich willkommen zum Medienradar, unsere neue Sendung, die offiziell erste Sendung heute im September. Und wie der Name schon sagt, Medienradar, es geht in unserer Sendung um anspruchsvolle medienkulturelle Themen und auch um medientechnische Themen. Alles in der Tiefe beleuchtet natürlich. Und auch um Aktuelles aus der Medienwelt. Der Benny und ich, wir sind praktisch vom Fach, muss man sagen. Also der Benny hat Media System Design studiert in Darmstadt. Ich studiere immer noch in Darmstadt Digital Media. Und ja, wir versuchen eben unser Fachwissen an euch weiterzugeben. Benny, sag auch mal Hallo.
Ja, ich sag auch mal Hallo zu unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Guten Tag zu Medienradar, der ersten offiziellen Sendung. Und in der heutigen Sendung beschäftigen müssen wir mit den Printmedien. Genauer gesagt mit dem Aussterben der Printmedien. Die Frage ist, stimmt es wirklich, dass die Printmedien aussterben, wie es zumindest in den USA derzeit den Anschein hat? Oder werden die Printmedien auch in Zukunft ihren festen Platz im Medienmix des Publikums haben? Wir wollen versuchen, dieses Thema zu beleuchten und die Probleme der Zeitungen zu erörtern.
Das ist komplett richtig.
Genau.
Ja.
Starten wir direkt den ersten Beitrag vom Gabriel. Gabriel hat sich mal mit der Situation in USA beschäftigt und da hören wir jetzt rein.
In der westlichen Welt der Printmedien bahnt sich eine gewaltige Veränderung an. End of Days für die Tageszeitung ist die Prognose. Und diese wurde nicht von Wissenschaftlern oder wahnsinnig gewordenen Hellsehern vorhergesagt. Und allzu plötzlich, wie ein Ungewitter, brach es nicht über die westliche Welt. Der Untergang der Printmedien, hauptsächlich der Tageszeitung, hat sich schon länger angebahnt. Die Statistiken belegen es. Die verkauften Auflagen der Tageszeitung in den USA gingen in den letzten 20 Jahren drastisch zurück. Seit 1990 sind die Auflagenverkäufe um 18% gesunken. Und das geht mit einem weiteren Problem einher. Die Tageszeitungen finanzieren sich hauptsächlich über Anzeigenschaltung. Das heißt, Firmen zahlen viel Geld, damit in der nächsten Ausgabe der Zeitung ihr Produkt zu sehen ist. Ganz klar, wenn immer weniger Menschen die Zeitung kaufen, sehen auch weniger Menschen die Werbung. Also ist es nicht mehr lukrativ genug, das Printmedium Tageszeitung zurückzugreifen, um Werbung zu machen. Der Rückgang der Anzeigenschaltung bedeutet weniger Geld in den Kassen der Tageszeitung. Schlimm, denn überall werden Journalisten entlassen, weil man eben diese nicht mehr bezahlen kann. Die Amerikaner haben schon immer gerne Tageszeitung gelesen. Im Jahr 1961 sogar 81% aller amerikanischen Bürger. Im Jahr 2007 ist es nur noch die Hälfte. Doch woran liegt es, dass die Tageszeitung in der westlichen Welt zugrunde geht? Der Generationswandel hat es möglich gemacht. Und ein relativ neues Medium, das Internet. Sie wandern alle ins Netz, die Leser und die Anzeigenkunden. Einst war die Tageszeitung die beste und aktuellste Informationsquelle. Der junge Bursche in der New Yorker Straße hat das Extrablatt für einen Penny verteilt. Dann kam das Radio als weitere Informationsquelle und danach das Fernsehen. Doch nichts ist so qualitativ sowie quantitativ und vor allem aktuell wie das Internet. Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die aktuelle Ausgabe der Tageszeitung in der Hand halten, ist diese bereits überholt. Im Internet finden Sie bereits die nächsten interessanten, wichtigen und vor allem weitaus aktuelleren Themen. Dieser Wandel wurde von den Tageszeitungen bereits akzeptiert. Alle sind sie ins Internet mit ihren Angeboten gewandert, um die Nachfrage an Informationsdurst zu stillen. Es ist zum erbitterten Kampf für die kleineren Tageszeitungen geworden. Diese werden den Kampf als erstes verlieren und müssen nachgeben. Wie die Capital Times aus Madison in der Nähe von Chicago. Die Capital Times hat nach 90 Jahren ihren Druck der Zeitung komplett eingestellt. Sie sind nun ins Internet gewandert. Komplett. Der Chefredakteur dazu: Es geht nicht nur um die Kosten. Wir wollten vor allem wieder ein größeres Publikum erreichen. Zitat Ende. Die Seattle Times verfolgt längst eine modernere Maxime. Die Journalisten berichten primär für das Internet, dann etwas ausführlicher für die Zeitung. Die Inhalte der Tageszeitung werden auf das Internet erweitert oder gar ganz verlegt. Damit wird man dem Wandel der jüngeren Zielgruppe gerecht. Es ist wohl nicht mehr zu ändern, dass das Internet heutzutage die Informationsquelle Nummer 1 ist. Die Krise der Tageszeitung spitzt sich trotz steigender Online-Werbekunden zu. Sicherlich, die Anzeigenkunden wandern alle ins Netz. Statt in der Zeitung schalten sie ihre Werbung nun im Internet. Klar, hier erreicht man auch mehr Menschen. Zwar steigen die Budgets der Firmen, was die Online-Werbung angeht, aber die Tageszeitung profitieren davon kaum. Grund dafür sind die Suchmaschinenbetreiber im Internet. Hier landet der größte Teil der Ausgaben. Im letzten Jahr wurden 21 Milliarden Dollar in Online-Werbung investiert. Hört sich zunächst ganz gut an. Auf die Zeitung entfielen davon aber gerade mal 3 Milliarden Dollar. Das sind 15%. Wie kommt es dazu? Der Grund ist ein ganz simpler. Unternehmen sind überzeugt davon, mit Werbung bei Suchmaschinenbetreibern schneller ans Ziel zu gelangen. Direkt und praktisch ohne Streuverluste. Auch die Kleinanzeigen laufen den Zeitungen davon. Sie waren einst eine starke Einnahmequelle. Heute gibt es auch hier separate Internetseiten, auf denen Kleinanzeigen geschaltet werden. Weitaus erfolgreicher als auf der Internetpräsenz der Zeitung. Dazu der Ex-Chefredakteur der Wall Street Journal. Wir erleben gerade die Zerstörung eines Geschäftsmodells. Zitat Ende. Die Krise der Printmedien in den USA spitzt sich allmählich zu. Den Tageszeitungen laufen die Anzeigenkunden weg. Die Finanzierungsquelle Nummer 1 für die Zeitung. Sie wandern ins Internet, um mehr Massen und Zielgruppen genauer zu werben. Darunter leidet der Qualitätsjournalismus. Die Anzeigenkunden sind auf den Journalismus nicht mehr wie früher angewiesen. Kann man diesen Wandel stoppen? Die amerikanischen Printmedien wollen sich nicht kampflos geschlagen geben. Unterstützt durch einige Mäzene soll es wieder bergauf gehen. Diese greifen dem Qualitätsjournalismus unter die Arme. Mit jährlichen Spenden in Millionenhöhe soll vor allem in investigative Stories im In- und Ausland investiert werden.
Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
fast in kompletter Länge. Das war Accidents. Grotesk is Bugs. Ein wunderschöner Track aus dem Jahre 94, also sehr, sehr alt.
Das ist sehr alt, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt zu der Krise der Printmedien in den USA sagen, ja, ihr werdet später in unserer Sendung noch erfahren, dass das hier in Deutschland nicht unbedingt der Fall ist, so wie jeder denkt. Aber also während meiner Ausbildungszeit, ich habe ja Werbekaufmann gelernt, während meiner Ausbildungszeit, muss ich sagen, habe ich im Unternehmen selbst auch gemerkt, dass wir einfach viel öfters online Anzeigen geschaltet haben. Das war einfach vom Preis her einfach ein Riesenunterschied zu einer Anzeige in der Tageszeitung, was wesentlich teurer ist. Und es ist auch einfacher und man kann vor allem auch Zielgruppen genauer schalten. Das sind einige Gründe, die dafür sprechen, im Internet die Anzeigen zu schalten. Und ich war natürlich auch der Hansel dann, der die Anzeigen dann kreieren musste. Von daher hat das Unternehmen sehr viel Geld gespart. Was auch viele nicht wissen, bei Google kann man auch wunderbar Anzeigen schalten, was sehr lukrativ ist für die Unternehmen. Was auch viele nicht wissen, wenn man bei Google einen Suchbegriff eingibt, muss man mal darauf achten, auf der rechten Seite steht ganz klein Anzeige und unten drunter steht dann passend zum Suchbegriff, den man eingegeben hat, diverse Angebote von Unternehmen. Und jetzt kommt das, was viele nicht wissen. Wenn man draufklickt, dann kostet das dem Unternehmen Geld, weil eben die Unternehmen so ein genanntes Cost per Klick vorher festgelegt haben. Das heißt, die legen fest, ja, 30 Cent pro Klick. Und jedes Mal, wenn ich oder du oder Benny draufklicken, dann kostet das dem Unternehmen Geld. Das wissen viele nicht, aber das ist sehr lukrativ. Und ja, also große Firmen, die zahlen auch mal 1, 2 Euro pro Klick. Deswegen seid vorsichtig, wo ihr hinklickt.
Ja, und das Besondere an diesen Klicks ist ja, umso höher man seine Cost-per-Click-Rate einstellt, umso höher kommt man ja nach oben. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Euro einstelle bei irgendeinem ja nicht so populären Suchbegriff, da komme ich ganz nach oben. Und das ist ja im Prinzip auch das Geschäftsmodell, aus dem sich, ja.
Ein sehr erfolgreiches.
Ja, genau. Die Frage ist jetzt, das sind natürlich jetzt einige Beispiele, die du schon genannt hast, aber ist eigentlich eine Zeitungskrise auch in Deutschland spürbar? Und wie wird die Zukunft der Presse in Deutschland aussehen? Und hierzu gibt es einige interessante Befunde, die wir jetzt auch im folgenden Beitrag näher erläutern werden. Aber um es direkt vorwegzunehmen, von einer Krise kann eigentlich nicht wirklich gesprochen werden. Die Tageszeitungen verlieren im Medienmix zwar weiterhin an Bedeutung, sie sind aber im Vergleich zu den USA nicht wirklich existenziell bedroht. Vielmehr sind einzelne Schließungen von Zeitungen in der Fachwelt entsprechend emotional aufgenommen und mitunter auch hochgekocht worden. Also das kennt man ja auch, ne? Dass man dann, wenn man dann entsprechend solche Berichterstattung hat, dass man das dann entsprechend hochkocht, ja. Also der Zeitungsmarkt in Deutschland wird seit den 1950er Jahren umfassend erforscht und im Jahre 1954 existierten in Deutschland rund 225 publizistische Einheiten. Die Zahl der Herausgeber betrug 624. Die Gesamtauflage lag 1954 bei rund 13,5 Millionen verkauften Zeitungen. So knapp 20 Jahre später, also im Jahr 1976, sah es dagegen schon ganz anders aus. Die Anzahl der publizistischen Einheiten reduzierte sich deutlich, nämlich von 225 auf 121. Das sind fast 50%. Auch die Anzahl der Verlage reduzierte sich um ein gutes Drittel von 624 Verlegern auf nur noch 403 im Jahre 1976. Die fortschreitende Entwicklung und Optimierung der Produktionsprozesse im Printgewerbe führte natürlich auch zu einer höheren Effizienz. Und daher ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass trotz Reduktion von publizistischen Einheiten und Verlegern die verkaufte Auflage deutlich stieg. Nämlich, die Redaktionen und Verlage konnten innerhalb 22 Jahren die Auflage von 13,4 Millionen auf 19,5 Millionen Exemplare steigern. Also das ist schon einiges, ne? Wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich gleichzeitig die Zahl der publizistischen Einheiten und Verleger runtergegangen ist. Ja, den auflagenstärksten Höhepunkt erreichte die Westdeutsche Presse im Jahre 1983. In diesem Jahr ist eine Gesamtauflage von 21,2 Millionen verkauft worden. Und nach der Wende dann, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, wurden natürlich die ostdeutschen Zeitungen in das gesamtdeutsche Printportfolio mit eingebettet. Vor der Wende hatte die DDR 37 publizistische Einheiten bei einer Gesamtauflage von 9,6 Millionen Zeitungen. Natürlich erhofften sich viele westdeutsche Verleger einen Auflagen- und Umsatzschub, ist klar, gerade durch die Öffnung der innerdeutschen Grenzen. Doch obwohl es kurz- und mittelfristig auch zu einer Auflagenspitze kam, sank das Auflagenniveau nach und nach ab auf den Stand vor der Wende. Ja, im Jahr 1991 konnten 158 publizistische Einheiten gezählt werden. Die Gesamtauflage betrug dann zu dem Zeitpunkt 37,3 Millionen Zeitungen. Und diese Zahl wurde bisher auch nicht überschritten und stellt bisher in Deutschland das höchste Auflagenergebnis auch dar. 4 Jahre später, also im Jahre 1995 dann, gab es anstatt 158 nur noch 135 publizistische Einheiten. Und die Auflage sank von 37,3 Millionen auf 25 Millionen verkaufte Exemplare. Auch die Anzahl der Verleger reduzierte sich von 410 Verlegern im Jahre 1991 auf 381 im Jahre 1995. Die aktuellsten Vergleichsdaten sind aus dem Jahr 2006. Man kennt es ja aus der Forschung, braucht natürlich immer ein bisschen länger, bis die Daten entsprechend auch verarbeitet worden sind und auch in die Studien eingeflossen sind. Und wenn man jetzt die Daten von 1995 mit denen aus dem Jahr 2006 vergleicht, so sind die Unterschiede gar nicht so gravierend, wie man vielleicht vermutet. Nämlich die publizistischen Einheiten stiegen sogar von 135 Einheiten im Jahre 1995 auf 136 Einheiten im Jahre 2006. Also ist zwar nur eine publizistische Einheit mehr, aber es ist trotzdem gestiegen. Und die Anzahl der Verleger sank allerdings. Während es im Jahr 1995 noch 381 Verleger gab, so waren das dann im Jahr 2006 nur noch 352. Die Auflage sank um 4 Millionen, von 25 Millionen auf 21 Millionen. Also während die Anzahl der publizistischen Einheiten um eine Einheit gestiegen ist, sind die Auflagen um knapp 15% gesunken. Wie bereits erwähnt, liegen die verkauften Auflagen mit rund 21 Millionen Exemplaren momentan ähnlich wie vor der Wende Ende der 80er Jahre. Also es fand quasi ein Anpassungsprozess statt. Und nach den vorgestellten Befunden ist der Begriff Zeitungskrise also doch eine etwas überzogene Darstellung der Medien. Aber was anderes war ja auch nicht zu erwarten, wenn Redaktionen auf sich selbst referenzieren und ihre Situation versuchen, objektiv zu beleuchten, obwohl sie subjektiv von einem Rückgang der Auflagen und Einnahmen natürlich bedroht sind. Und Journalisten und Anzeigenverkäufer bangen um ihre Arbeitsplätze. Redaktionen werden von großen Konzernen zusammengelegt, die Chefetagen der Medienkonzerne fordern einen immer höheren redaktionellen Output bei immer weniger personellen Ressourcen. Schließlich soll die Rendite stimmen und der Wettkampf wird stärker. Doch das Interessante dabei ist, dass gerade während die überregionalen Tageszeitungen um ihren Platz stärker denn je kämpfen müssen, so ist ein Großteil der lokalen Presse in Deutschland stark monopolisiert. Wir kennen das auch hier in Darmstadt. Das Phänomen des Darmstädter Echo ist die einzige Tageszeitung im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die naheliegenden überregionalen Tageszeitungen, wie jetzt zum Beispiel die Frankfurter Rundschau oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, haben zwar einen Regionalteil, doch rein quantitativ können sie es mit dem Darmstädter Echo nicht mithalten. Zumindest wenn es um die Berichterstattung in Darmstadt-Dieburg geht. Ja, nun haben wir einen Überblick über die Auflagenstruktur der vergangenen Jahre. Ich hoffe, das waren nicht zu viele Zahlen auf einmal. Und wir konnten feststellen, dass es zumindest in Bezug auf die Auflagenstärke nicht von einer Pressekrise wirklich gesprochen werden kann. Die Auflagen der Zeitungen haben sich auf das Niveau vor der deutschen Wiedervereinigung eingependelt und liegen derzeit bei rund 20 Millionen Exemplaren. Die publizistischen Einheiten sind langfristig gesehen nur geringfügig gesunken und auch die Anzahl der Verleger hat sich nicht wirklich signifikant reduziert. Doch trotzdem gibt es im Printbereich einige Probleme und natürlich auch einige Neuigkeiten. Aber was hast du denn jetzt an dieser Stelle bis dahin, Gabriel? Ist doch schon interessant, oder?
Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich muss dazu natürlich auch sagen, klar, wenn man lokale Nachrichten im Internet sucht, da kann man sich tot suchen. Da findet man gar nichts. Und deswegen ist die lokale Zeitung eigentlich nicht wegdenkbar. Also die muss es auf jeden Fall geben.
Derzeit noch. Also, aber auch langfristig müssen sich natürlich auch lokale Zeitungen überlegen, wie sie ja ihre Online-Strategie verfolgen, ne?
Das ist absolut richtig, denn wie gesagt, noch suche ich vergeblich.
Ja, das stimmt. Also im Echo findet man zwar die, auf Echo Online findet man zwar 1-2 Tage später die auch die Berichte von der Printausgabe, aber die Suchfunktion ist jetzt auch nicht so toll. Und naja, also Usability, das ist ein anderes Thema, aber gut.
Richtig.
Ja, okay. Wir wollen uns dann später auch nochmal über die Probleme unterhalten. Zuvor machen wir allerdings noch ein bisschen Musik und da gibt's einen Track in der Clubszene, einen Track ohne Namen, ein Track, der nur eine Nummer hat und trotzdem war dieser Track ein phänomenaler Hit in den Jahren 2002 und 2003. Rumgeschrien und rumgepfiffen haben sie. Das war immer ganz interessant, wenn man das mitgekriegt hat. Ja, wieso? Wegen der eingängigen Melodie. Und jeder dachte sich, ey, die haben es echt drauf, die Jungs. Doch durch Zufall hat sich herausgestellt, die Melodie ist gar nicht von denen. Also das war eine ganz lustige Anekdote. Ich habe irgendwann mal bei uns in der Kneipe gesessen und auf einmal stelle ich fest, hä, die Melodie kennst du doch irgendwoher. Und dann wurde aber klar, dass eigentlich die Jungs, von denen wir gleich noch mal ein bisschen mehr hören werden, die Melodie eigentlich nur geklaut haben. So, und bevor ich weiter so kryptisch erzähle, hören wir einfach mal in das Original rein, ein paar Sekunden, 45, und dann spiele ich ja die Kopie davon. Mal gucken, was es sein wird. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht erkannt. Das ist natürlich ABBA, Head Over Heels. Die sind ja bekannt für ihre wunderschönen Melodien. Und jetzt hören wir die Kopie davon. Auf diese Kopie fahren die Clubgänger ja massiv ab. Der Track ist von Zock Zock und heißt einfach nur Nummer 3. Viel Spaß.
103.4 Radio Darmstadt. Das war Zock Zock. Hier ist der Gabriel und neben mir sitzt der Benny und ihr hört Medienradar. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über die Problematik der Printmedien hier in Deutschland. Benny?
Richtig, über die Printmedien in Deutschland. Also es gibt da ja natürlich auch ein Ranking, welche Zeitungen die auflagenstärksten sind. Und ich habe mir da jetzt natürlich mal ein paar rausgesucht. Gib mal einen Tipp ab, wo das Echo liegt. Ich hoffe nicht, dass du es schon gesehen hast.
An dritter Stelle?
Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, oder? So überregionale deutsche Tageszeitungen an dritter Stelle. Das Darmstädter Echo, das wäre gut fürs Echo, ja?
Das wäre gut fürs Echo, ja.
Das wäre sehr gut fürs Echo, allerdings. Nee, das Echo liegt auf Platz 68.
Da war ich ganz nah dran.
Mit einer Auflage von 96.000. Und ja, das ist eigentlich schon ganz okay. Es gibt natürlich noch andere, die sind natürlich viel besser, ist klar, nämlich 67. Auf Platz 1 steht die Bild-Zeitung.
Ach, ja, klar.
Das ist eigentlich, wollen wir jetzt nicht drüber reden, über journalistische Qualität. Jeder, der mal Günter Wallraff, der einen Aufmacher gelesen hat, der weiß Bescheid. Ansonsten auf Platz 2 ist dann die Süddeutsche Zeitung. Die Bild-Zeitung hat eine Auflage von über 3 Millionen, also zumindest nach der Auflagenhöhe, die verkauft wird. Ja, die Süddeutsche Zeitung aus München hat 432.000, also ist quasi, ich sag jetzt mal, von den seriösen Zeitungen auf Platz 1 so gesehen, ja. Und an dritter Stelle kommt dann die FAZ, die du gemeint hast, die Frankfurter Allgemeine. Und die nächste Zeitung, die man dann, das Hamburger Abendblatt zum Beispiel, auch eine sehr bekannte Zeitung, die ist dann auf Platz 6. Die anderen Zeitungen sind eher, überregional von der Bekanntheit, fehlen da eigentlich einige, da kommt erstmal lange, lange nichts. Die Frankfurter Rundschau, die bei uns ja auch sehr gerne gelesen wird und auch bekannt ist entsprechend, die ist auf Platz 28 und wie gesagt, das Darmstädter Echo ist auf Platz 68. Und wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, du hast es gesagt, dass es ja sehr viele Zeitungen gibt, die eigentlich überhaupt keine Konkurrenz haben. Also dass es diese Monopolstellung gibt in Deutschland und es ist wirklich in sehr, sehr vielen Landkreisen so, dass es da in den 60ern, 70ern gab es einen ziemlich harten Verdrängungswettbewerb. Das war auch der Grund, warum dann die Verleger immer weiter sich reduziert haben. Gerade zwischen den 50ern und zwischen den 70ern gab es ja so einen ziemlich massiven Einbruch. Also es waren ja, da konnte man eigentlich eher von einer Zeitungskrise sprechen als jetzt. Ja, weil da hat sich nämlich innerhalb von 22 Jahren eigentlich im Zeitungsmarkt mehr bewegt, wie jetzt in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, von 96 bis 2006. Wie gesagt, wir nehmen ja als Referenzdatum immer 2006, weil die Forschung nicht mehr hergibt derzeit, zumindest nicht aktuell. Und das dauert wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre, bis aktuelle Daten über 2007, 2008 dann da sind. Ja, auf jeden Fall interessant ist, dass es die Tagespresse relativ schwer hat, da auch diese Monopolstellung zu brechen, beziehungsweise dadurch, dass das Geschäftsmodell der Zeitung mit den Anzeigenverkäufen, davon lebt eine Zeitung in der Regel, und natürlich auch von ihren Einnahmen, aber ich denke mal, dass der Großteil ist immer noch diese Anzeigen. Davon lebt die Zeitung und man muss sich dann quasi diesen Markt teilen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben aber Forscher auch festgestellt, dass ein publizistischer Wettbewerb die Zeitung stärkt. Ja, also das bedeutet dann, wenn jetzt zum Beispiel zwei der drei Zeitungen da sind, dann erhöht es in der Regel die journalistische Qualität. Denn wenn man in der Regel, im gleichen Gebiet ist, dann muss man ja natürlich dann, wenn man eine Berichterstattung in diesem Gebiet macht, dass die qualitativ hochwertig muss sie dann sein. Und da muss man natürlich dann auch mehr Hintergrundrecherche machen. Das bedeutet dann auch in Journalisten investieren, Arbeitsplätze investieren, was dann natürlich auch für die Region dann wieder ein positiver Punkt ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Es gibt, der Anteil von einen Zeitungskreisen ist seit 1954 von 15% auf 60% aller Kreise gestiegen. Also wenn man sich das ausmalt, dann ist es schon ziemlich viel eigentlich, 60%, bei denen es nur eine Zeitung gibt und du hast es ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja keine, also zumindest hier bei uns, keine relevante Online-Berichterstattung, wo man Informationen bekommt. Ich habe das auch schon oft moniert, zum Beispiel bei uns jetzt in Weiterstadt, wenn du da irgendwelche aktuellen Sachen haben möchtest oder darüber informiert werden möchtest, zum Beispiel, was jetzt in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist oder was es für aktuelle Änderungen in der Stadt gibt, dann bist du eigentlich darauf angewiesen, dir eine Zeitung zu kaufen oder die kostenlosen Zeitungen, die du dann bekommst, die du eingeworfen bekommst in deinem Briefkasten, zu lesen.
Ja. Ja, richtig. Also macht ja auch Sinn. Man sollte sich auch bewegen und mal eine Zeitung kaufen, denn hin und wieder treffe ich Leute, die tatsächlich keine Zeitung lesen, und da frage ich mich auch immer, ja, wo holt ihr eure Informationen her, was in eurer Stadt abgeht? Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Leute, die sich für nichts interessieren, gibt es immer wieder, und das tut den Zeitungen auch nicht gut. Aber wir hoffen natürlich in Zukunft auch, dass die Leute weiterhin Zeitungen lesen, denn ja, das tun Menschen eigentlich, seitdem es die Zivilisation, die Moderne, gibt. Und so sollte auch Bestandteil unserer Zivilisation weiterhin bleiben. Ne?
Die Tageszeitung?
Die Tageszeitung, ganz wichtig. Kaufen, kaufen, kaufen.
Kaufen, 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 ja. Also natürlich ist es schon ein Unterschied auch von der Rezeption. Also es ist ja so, dass der normale deutsche Bundesbürger 10 Stunden am Tag mit Mediennutzung verbringt. Das ist eigentlich eine gewaltige Summe. Also wenn man sich überlegt, der Tag hat nur 24 Stunden, und von den 24 Stunden verbringen die deutschen Bürger im Schnitt 10 Stunden mit der Nutzung von Medien. Wobei man da natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, gerade das Radio, ja, was wir ja auch gerade machen, ist ja so ein Begleitmedium. Natürlich diese Sendung, die Sie jetzt hören oder die ihr jetzt hört, das ist jetzt keine Sendung, die man mal so nebenbei hören kann. Da muss man schon eigentlich aufmerksam zuhören, damit man auch alles begreift, weil unsere Beiträge gehen über 1:30. Ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Privaten. Ja, und natürlich ist das ein Begleitmedium für viele Leute, und daher kommt natürlich auch diese hohe Zahl zustande. Aber derzeit hat der Printmarkt und das Internet noch relativ wenig Minuten Anteil daran. Also der ganz große Anteil an dieser Mediennutzung ist Fernsehen und Radio. Und dann erst kommt nach einer gewissen Zeit dann Print. Also Fernsehen und Radio dümpeln so bei 300. Dümpeln, das ist ja vielleicht das falsche Wort. Mega, mega mäßiger Ausschlag. Also so etwa 300 Minuten plus minus. Und bei Internet und Print sind es viel weniger, wobei das Internet die höchsten Wachstumsraten hat.
Klar, Internet ist ja noch recht jung, und unsere Generation, also ich bin jetzt hier zum Beispiel 84 geboren, unsere Generation, wenn wir mal älter sind, dann sieht es ganz, ganz anders aus. Aber das sind nur Sachen, die man schätzen kann, aber ich denke mal, die Internetnutzung ist noch ausbaufähig.
Ja, mit Sicherheit. Vor allen Dingen, gerade im Bereich der Breitbandanschlüsse hat sich ja viel getan, und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das Internet immer populärer wurde. Und jetzt ist es wirklich so, dass wenn man tagesaktuelle, sehr aktuelle Informationen haben möchte, dass man dann entweder Radio hört oder dass man wirklich ins Netz geht und auf die einschlägigen Seiten. Und das ist ja auch noch eine Besonderheit, dass mittlerweile die Zeitungen festgestellt haben, okay, das Internet ist auch ein Markt, auch vor allen Dingen für Cross-Media-Publishing, dass man quasi die Inhalte, die man in der Tageszeitung dann publiziert, dass man die dann einen Tag später auch ins Netz stellt. Nur der Punkt ist ja, nichts ist so alt wie die Zeitung von heute. Das gilt dann natürlich dann auch für die Inhalte, und gerade in der schnelllebigen Internetwelt ist es natürlich dann in Anführungszeichen kritisch, wenn man die Beiträge, die sowieso schon einen Tag Vorlaufzeit brauchen, denn ich meine, wenn man jetzt einen Beitrag fürs Internet publiziert, dann braucht man den zu schreiben, also recherchieren, schreiben, ins Netz stellen, fertig. Also der Vertriebsweg ist ja viel geringer, man hat viel, viel geringere Grenzkosten zur Herstellung, und bei der Zeitung ist es natürlich anders. Da muss erstmal die Druckmaschine angeworfen werden, das muss erstmal alles gesetzt werden, gelayoutet werden, und dann muss es gedruckt werden, dann muss es von der Druckerei dann auch entsprechend verteilt werden in die ganzen einzelnen Verkaufsstände oder Kioske oder was auch immer. Und deswegen hat man natürlich dann extrem viel Zeit verloren. Mindestens 12 bis 24 Stunden.
Ja, und das Ding ist natürlich auch, wenn du morgens auf deiner Türschwelle die Zeitung in die Hand nimmst und aufschlägst, wird es dann wahrscheinlich so sein, dass du am Abend davor den Beitrag oder viele Beiträge oder viele Informationen bereits im Internet schon, ja, durchgelesen hast.
Ja, auch schon im Fernsehen.
Und auch genau. Schon im Fernsehen.
Deswegen ist quasi die Ansage, normalerweise, das ist ja auch, es gibt ja schon seit langem eine Debatte über die journalistische Qualität in Deutschland, und deswegen ist es ja dann unter anderem auch Aufgabe der Tageszeitung, die Berichte, die man ja im Fernsehen meistens doch nur sehr häppchenhaft, sage ich mal, aufschnappt, also da ist ja keine wirkliche, in der Regel keine richtige Hintergrundberichterstattung mit ja, sorgfältigen, journalistisch ausgearbeiteten Beiträgen, wo man auch wirklich die Hintergründe versteht, da ist natürlich die Frage, okay, will das Publikum das überhaupt, ja? Und da müssen natürlich dann die Zeitungen, zumindest ist es auch der normative Anspruch, versuchen, dadurch, dass sie einfach diese Zeit brauchen, dass sie dann auch entsprechend mehr Qualität reinbringen und natürlich auch eine viel tiefere Hintergrundrecherche haben, die einen Beitrag, den man vielleicht einen Abend zuvor im Internet gelesen oder im Fernsehen gesehen hat, auch wirklich zu vertiefen. Und zwar so zu vertiefen, dass man das besser begreift und dass es auch einen Wert hat für denjenigen, der es dann einen Tag später liest.
Das ist richtig. Ja, da gibt es auch einige Beispiele. Zum Beispiel jetzt neulich aus Österreich, der kranke Mann, der seine Familie bzw. seine Tochter im Keller eingesperrt hat. Klar, dass das passiert ist, hat man überall gelesen, überall im Radio gehört. Aber erst als montags an der Spiegel rauskam, ja, gab es einen 12-seitigen Bericht, den ich mir dann auch zum Beispiel durchgelesen habe. Und da sieht man, was investigative Arbeit dann wirklich auch bedeutet. Gab es viel mehr Informationen, tiefgründiger und vor allem muss man auch Seiten immer von Informationen von mehreren Seiten beleuchten. Das ist immer sehr wichtig.
Aber trotzdem ist es ja so, dass die Printmedien immer mehr an Einfluss verlieren. Und die Frage ist jetzt, woran könnte das liegen? Ein wichtiger Grund ist, dass die Leute immer lesefauler werden. Ist natürlich jetzt die Frage, gibt es dafür Befunde? Weil auf der einen Seite liest man ja auch im Internet. Nur hat sich das Lesen und auch diese Art und Weise, wie man liest, hat sich ja gewandelt. Also es ist ja eigentlich mehr ein Skimmen, sagt man in der Fachwelt, eher ein Skimmen, wie das es wirklich ein Lesen ist. Das heißt, man dadurch, dass die Informationsflut im Netz so extrem ist und man dann auch viele blinkende Banner hat, weil viele Leute es immer noch nicht verstanden haben, dass man sowas nicht macht, ja, da hat man dann das Problem entsprechend, überhaupt zu koordinieren, welche Inhalte sind wichtig. Und gerade im Internet ist es ja wirklich so, dass du ziemlich viel Schrott auch siehst, ja,
richtig.
Und nicht differenzieren kannst. Und da ist dann wieder der Vorteil von den Tageszeitungen, dadurch, dass das natürlich ausgebildete Journalisten und Redakteure sind, geben die Informationen und sind sozusagen auch wie ein Anker in der Informationsflut, die ja stetig zunimmt. Die wird ja immer schneller, die Informationsspirale dreht sich immer schneller und es wird immer mehr. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass man auch gar nicht mehr unbedingt Lust hat, so tiefe Hintergrundrecherche überhaupt sich durchzulesen, weil man so sehr mit sich selbst vielleicht auch beschäftigt ist oder mit seinen individuellen Bedürfnissen, dass man sich gar nicht mehr dafür interessiert. Man weiß so grob, um was es geht, aber die wirklichen Hintergründe, die will man gar nicht unbedingt wissen. Unterstelle ich jetzt einfach mal.
Kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man selbst hat, ne? Also in der schnelllebigen Welt wie heute, also wenn ich mich selbst angucke, Studium, Arbeit und das teilen viele Leute mit mir, ja, da stimmt das, was du gesagt hast, absolut vollkommen recht. Aber wie gesagt, es kommt auch auf die Zielgruppe drauf an. Es gibt immer noch den Herrn, der morgens beim Frühstück gern in Ruhe seine Zeitung lesen möchte und davon gibt es bestimmt noch einige.
Ja, also nachdem ich mit dem Studium aufgehört habe, habe ich auch direkt mal eine große deutsche Tageszeitung abonniert.
Na, siehst du mal.
Ja. Siehst du mal. Ja, okay. Gut, wir hören, du hast noch einen Beitrag vorbereitet, Gabriel,
ja,
nämlich über die Zukunft oder die mögliche Zukunft der Printmedien, denn da hat sich auch in letzter Zeit einiges getan. Aber zuvor hören wir einen Track von dem Mainzer Produzenten Ian Pooley und zwar heißt der Track Heaven. Viel Spaß!
Heaven knows just what.
3.4 Radio Darmstadt, hier ist der Gabriel und der Benny. Ihr hört immer noch Medienradar und wir haben nach wie vor das Jahr 2008 und seit kurzem ist sie wieder vorüber, die IFA in Berlin. Und ein Trend der elektronischen Konsumgüter geht unaufhaltsam seinen Weg und zwar wird alles digital. Also, die analoge Welt aus Opas Zeiten scheint bald komplett ausgestorben zu sein. Musik, Fernsehen, Telefon, hier wurde längst schon alles digitalisiert. Man kennt es ja früher im Büro. Ja, Bürokratie war alles voller Papier und immer war man froh, dass es den PC gab, wo man alles eintippen konnte. Ja, oder Musikliebhaber mit den Schallplatten. Irgendwann hatte man keine Lust, Schallplatten oder Kassetten mit sich rumzuschleppen, wurde durch die MP3 ersetzt. Ja, und was ist eigentlich mit den Leseratten? Ha, das Buch. Das Buch schien jahrelang diesem Trend ja, fern zu bleiben. Unantastbar schien es, ja, also das Heiligtum des Intellektuellen sozusagen, der Mentor in den Schulen. Aus dem Lexikon zitiere ich mal, ein Buch ist eine mit einer Bindung und meistens auch mit einem Buchband versehene Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier und anderen geeigneten Materialien. Ja, so steht es im Lexikon und das Lexikon selbst ist natürlich auch ein Buch, so kennen wir es, so haben wir es alle schon mal in der Hand gehalten, fast jeder Mensch hoffe ich doch, also spätestens in der Grundschule. Das Buch lehrt, das Buch unterhält, das Buch informiert, das wissen wir. Das Buch kann auch Informationen steuern oder Meinung beeinflussen. Das Buch begleitet also viele Menschen durch den Alltag. Auf dem Weg zur Arbeit wird es gelesen, auf Reisen oder im Wartezimmer oder sogar im Bett kurz vorm Schlafen gehen. Also das Buch wird es immer geben, in der Form, wie es wir heute kennen, in der analogen Form. Meinen Sie? Also könnten Sie sich vorstellen, dass es bald auch keine Bücher in analoger Form mehr geben wird? Also ich sag's mal so, als irgendwann die elektronische Aufnahme der Stimme möglich war, so wie Sie es jetzt gerade hören durchs Radio, wurden viele Bücher als Erzählung aufgezeichnet. Das ist das sogenannte Hörbuch. Ich schätze mal, ich habe jetzt keine Zahlen hier vor mir liegen, aber ich schätze mal, dass die meisten immer noch die Bücher gerne lesen, anstatt sie zu hören. Aber wie gesagt, das ist nur eine Variante der Digitalisierung. Seit einigen Monaten macht aber der Internet-Einzelhändler aus den USA, Amazon, mit dem sogenannten E-Book-Reader auf sich aufmerksam. Ich weiß nicht, ob das viele von euch schon kennen, aber das ist ein Lesegerät für elektronische Bücher. Also das E-Book ist ein elektronisches Buch. Konnte man sich meist als PDF ansehen, durchlesen am Monitor. Das ist aber halt, ja, wenn man, jeder kennt das, wenn man mehrere Stunden vorm Monitor sitzt und sich das durchliest, dann tun einem irgendwann die Augen weh. Das heißt, wer will ganze Bücher am Monitor lesen? Also, das ist schon anstrengend. Da kam Amazon mit diesem E-Book-Reader und hat Abhilfe geschafft. Zwar, das ist ein kleines Gerät, hat die Größe ungefähr von einem Buch und ja, es ermöglicht eben, die elektronischen Bücher online zu lesen. Online natürlich, logisch, und vor allem unterwegs, das ist nämlich der Punkt. Die Frage ist natürlich, ob das gleiche ist, wie ein richtiges Buch zu lesen. Weil beim Lesen eines richtigen Buches blättert man die Seiten um, man kann sich Eselohren reinmachen oder Lesezeichen hinein, um eben später weiterlesen zu können. Das alles würde dann fehlen. Doch dieses elektronische Buch als Buchersatz ist halt sehr innovativ und hat natürlich auch an die Leseratten gedacht. Denn das Design ist natürlich so konzipiert, dass dieses elektronische Buch gut in der Hand liegt. Es wiegt ca. 300 Gramm, das ist eigentlich dafür recht wenig. Und es ist kleiner als ein DIN A5 Format. Das heißt, es passt wunderbar in die Handtasche der Frau auch zum Beispiel. Frauen lesen ja gerne, ich sehe das immer wieder im Zug. auf jeden Fall das Erste, was jedem Buchliebhaber in den Sinn kommt, ist, kann man auf diesem kleinen Monitor, das ist ja eigentlich A5, ist ja recht klein, mehrere Stunden wirklich lesen. Und klar, also da hat sich Amazon natürlich Gedanken gemacht. Und dieses elektronische Buch funktioniert mit der sogenannten E-Ink-Technologie. Ist was ganz Neues. Und zwar unter dem Bildschirm des E-Books läuft tatsächlich Tinte, die halt auch für Bücher und für Zeitschriften verwendet wird. Das heißt, diese Tinte ist dann, wird sozusagen elektronisch angeordnet. Und das Vorteilhafte daran ist, du kannst also der Monitor hat keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, du kannst damit, du liest das und es ist gut für die Augen, weil es wie ein richtiges Buch ist. Das heißt, wenn es dunkel wird, muss man eben auch an die Lampe gehen, um eben Licht zu schaffen, damit man weiterlesen kann. Also das sorgt für stundenlangen Lesegenuss angeblich. Ich habe es selbst noch nicht getestet, hört sich aber auf jeden Fall gut an. Ja, und zum Vergleich, ein Monitor, auf dem wir ständig gucken, baut das Bild 50 Mal auf. Das, die Sekunde, das ist die Technik dahinter. Und dieses elektronische Buch macht das Ganze nur einmal und verbraucht danach keinen Strom mehr. Das heißt, der Akku hält auch ziemlich lange und man kann ganze Bände lesen. Und ja, blättern kann man auch am Bildschirmrand und man kann sich auch tatsächlich Eselohren reinmachen. Elektronische, digitale Eselohren. Sieht ganz lustig aus, muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Und das Gute daran ist, man kann je nach Speicher bis zu 16.000 Bücher auf dem elektronischen Gerät speichern und diese lesen. Gut, wer macht das schon? Sind ziemlich viele, aber man kann natürlich auch Musik drauf machen, Hörbücher, alles, was man sich vorstellen kann. Und natürlich kann man auch im Internet surfen, das Ganze sogar kostenlos, das wird kostenlos angeboten, denn man muss sich die Bücher ja auch online irgendwie kaufen. Ja, der E-Book-Reader entpuppt sich natürlich auch als Feind für die gedruckten Tageszeitungen, denn auch diese kann man sich auf digitaler Form oder beziehungsweise in digitaler Form auf seinen E-Book-Reader herunterladen. Und da es für die Verlage ohnehin schwer ist, gegen die sinkenden Auflagenverkäufe anzukämpfen, macht es eben keinen Sinn, sich gegen die Digitalisierung des geschriebenen Wortes zu stemmen. Ganz im Gegenteil, die Verlage bieten dann eben Abos an, mit denen man sich eben die Tageszeitung jeden Tag direkt aufs E-Book bestellen kann. Das E-Book in dieser Form, das elektronische Bücher lesen kann, gibt es in Deutschland leider noch nicht. Das Ganze ist eine Sache, die es bislang noch in den USA gibt oder nur in den USA bislang. Sollte aber demnächst auch in Deutschland erscheinen und der erste Schritt zur Digitalisierung des noch letzten verbleibenden analogen Mediums, also das Buch bzw. die Tageszeitung, wurde damit in Gang gesetzt. Und ob die E-Book-Reader in Deutschland gut ankommen, wird sich zeigen. Die Hersteller argumentieren eben mit der Handlichkeit des Geräts und damit, dass man Geld spart und die Umwelt schont. Also auch volle Bücherregale sollen passé sein. Die Frage ist nur, ob Buchliebhaber das wirklich wollen. Also wie bei den Musikliebhabern, die noch Schallplatten sammeln und nach wie vor CDs kaufen, wird es beim Buch ebenso Verfechter geben. Denn klar ist, wie bei der CD, ein schönes, individuelles gestaltetes Cover wird es dann nicht mehr geben. Aber doch gerade das macht den Reiz aus, ein Buch zu kaufen, beziehungsweise eine CD und es dann in das Regal zu stellen. Ne, Benni?
Ja, war sehr schön. Also auf jeden Fall sehr interessant. Also ich würde das ja selber gerne mal testen. Möglichkeiten halt, ne?
Das ist also immer so das Problem. Möglichkeit wirst du haben und zwar dieses Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt im Oktober, ist ja bald, noch 4 Wochen.
Ah ja.
Ja, und da will Amazon auch einen Release-Termin veröffentlichen, wann das Ganze denn in Deutschland rauskommen soll. Denn es gibt nämlich schon Konkurrenten, wie man auf der IFA gesehen hat. Also Sony ist da schon ganz stark am Machen und Tun.
Aha.
Ja, und die wollen natürlich dann ihr Ding demnächst auch hier präsentieren in Deutschland und deswegen spurtet die Zeit.
Das ist sehr interessant. Das ist ja wirklich sehr. Aber bei uns spurtet auch gerade die Zeit. Wir haben noch knapp 4 Minuten. Deswegen können wir uns quasi schon verabschieden, bevor wir dann den allerletzten Track spielen. Das war die allererste Sendung von Medienradar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich werden wir auch demnächst noch eine Homepage und auch richtige Jingles vorbereiten. Da hatten wir jetzt leider noch keine Zeit zu gehabt. Aber kommt.
Kommt alles. Ja, also vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr, ich hoffe doch, alle zugehört habt und alles verstanden habt. Für Kritik und Anregungen sind natürlich E-Mail an. Benni, wo kann die E-Mail hinschreiben?
Ich habe die E-Mail-Adresse noch nicht eingerichtet. Also ihr müsst noch gedulden, aber die nächste Sendung ist ja in 2 Wochen. Wir senden jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 14 bis 15 Uhr. Leider außerhalb der Wiederholungszeit. Deswegen ist diese Sendung nur einmal zu hören, nämlich jetzt und danach nicht mehr. Wir arbeiten und kämpfen dafür, dass wir aber auch einen Sendeplatz bekommen, der dann auch in der Wiederholungszeit ist, dass auch unsere Sendung dann 2, 3, 4 Mal wiederholt wird. Hoffen wir zumindest, dass es dazu kommt. kommt. Ja, also die nächste Sendung Medienradar, wann ist denn der genaue Termin? Ha!
Ja, hat man sich wann ist der genaue Termin?
Ja, also heute in 14 Tagen.
Heute in 14 Tagen.
Peinlich, ja. Peinlich. Okay, aber passiert. Das ist die erste Sendung, da darf sowas passieren. Ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und hören uns hoffentlich das nächste Mal. Dann noch ein kleiner Programmtipp. Guckt mal bei uns auf die Webseite, denn ja, die Wissenschaftsredaktion macht ja die MRMCD, überträgt es, die Metereien Mein Chaos Days. Das sind unsere Jungs von Chaos Radio. Ich denke, die haben das auch gestern Abend in ihrer Sendung schon breit angekündigt. Aber jetzt auch hier nochmal, hört mal rein oder schaut rein. Bei der TU Darmstadt im Piloti-Gebäude fängt heute an. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Radio Darmstadt. Radar. We'll be right back.